lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, die Apostelgeschichte von Lukas, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Geschichte 2, 1 bis 13. Wir haben auch ein paar Folien für die Predigt übrigens. Die kamen noch spät rein. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich, aber verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwohner aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Wenn du letzten Sonntag hier warst, wird sich einiges ein bisschen überlappen. Das ist aber ganz gut, damit es dann besser sitzt. Es war in Kapitel 1 in der Apostelgeschichte, lesen wir, wie Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern. Himmelfahrt ist das Stichwort. Und er sagt ihnen: Bleibt in der Stadt, bis die Verheißung meines Vaters erfüllt wird, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also er gibt einen und dann sagt er, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also er gibt einen Auftrag und er nennt sofort die nötige Voraussetzung, damit dieser Auftrag erfüllt werden kann. Dazu braucht ihr diese Ausrüstung. Also wir haben dieses Buch, die sogenannte Apostelgeschichte, Band 2 von Dr. Lukas in seinem Werk. Auf Griechisch eigentlich die Taten der Apostel, so heißt dieses Buch. Und diese Taten der Apostel, dieses Buch beginnt mit der Erkenntnis, dass die Apostel gar nicht imstande sind, diese Taten zu tun, diesen Auftrag auszuführen, den Jesus für sie hat, wenn nicht die Voraussetzung erfüllt wird. Und es gibt mehr als einen Ausleger, der vorgeschlagen hat, eigentlich müsste man dieses Buch nennen, die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Hier ist der Auftrag, hier ist der Anfang. Viele sagen auch Pfingsten, Geburtstag der Kirche. Ich habe noch ein Problem damit, wenn man dann die ganze Zeit nur über die Kirche redet und nicht über den Herrn der Kirche. Aber es ist absurd vor diesem Hintergrund, wenn wir so einen Tag feiern oder wenn wir überhaupt als Christen unterwegs sind und so tun, als wäre der Heilige Geist ein Randthema für so ein paar Spezialinteressierte oder halt mehr so Erlebnishungrige oder keine Ahnung. Und man käme aber eigentlich auch ganz gut ohne zurecht, dankeschön. Also, So, es gibt natürlich diese Frage, was passiert mit unserer Kirche, wenn der Heilige Geist nicht da ist? Merkt einer den Unterschied oder so? Das ist die Herausforderung, die der Heilige Geist uns stellt. Aber so wie Jesus es hier vorbereitet, sagt er, hier ist der Auftrag, das ist das, was ihr sein sollt. Und ihr könnt es nur sein mit dem, was ihr von mir empfangt. Dann ist es auch absurd, wenn meine Selbstsicherheit oder mein Bedarf an Selbstsicherheit oder meine Angst umgedreht vor Kontrollverlust. Ja, was passiert, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken? Dann rede ich Dinge, die ich selber nicht verstehe. Also gut, passiert das öfter, aber da erlebe ich immer wieder in Diskussionen, dass man dann exegetisch über dies und das reden. Und was da genau steht und was genau für heute ist. Und ich merke, am Ende geht es gar nicht um das Schriftverständnis oder die Auslegung von irgendeinem Vers im 1. Korintherbrief, sondern dahinter steckt so eine Angst. Ich will das nicht jedem unterstellen, das ist so ein komischer Move, aber mir ist es oft begegnet. So irgendwo ist es mir unheimlich. Einfach eine Unsicherheit gegenüber dem Unbekannten. Was passiert denn dann? Was macht der dann mit mir? Oder auch negative Erfahrungen oder Enttäuschung. Da hat einer für mich gebetet und dann ist nichts passiert oder sind komische Dinge passiert. Also das kann alles sein, diese Ängste, diese Erfahrungen. Aber darüber steht diese Zusage und die Einladung von Jesus. Ihr werdet empfangen und dann werdet ihr sein. Und umgekehrt, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, sind wir in dem, was Jesus für uns hat, aufgeschmissen. Die Sache mit der Angst vor dem Kontrollverlust ist ehrlich gesagt nicht total unbegründet, will ich vorneweg auch sagen. Denn wenn wir das angucken, was ich gerade gelesen habe, also Geburtstag der Kirche, die Gründungsfeierlichkeit einer Weltkirche, hätten wir vielleicht anders geplant. Wir hätten erstmal eine Gründungssitzung gehabt, wo man erstmal über die Satzung redet und so weiter. Deutschland erstmal einen Wahlvorstand gebildet und so. Oder vielleicht ein lockeres Treffen zum Kennenlernen erstmal. Und hier kommt der Heilige Geist zum Zug. Und am Ende steht die Frage, ob die hier besoffen sind. Das ist auch ein Treffen zum Kennenlernen. Aber anders als gedacht. Und wir lernen einiges über den Heiligen Geist. Er ist der Geist mit dir. Er ist, wahrscheinlich habe ich die Folie in den falschen Ordner geschoben. Sonst wäre sie in der Dropbox. Aber oh, da ist er. Super. Der Geist mit dir, der Geist in dir, der Geist durch dich. Wir sind eins im Geist und der Geist provoziert. Also ich habe 5 Punkte, aber keine Angst, wird nicht so schlimm. Der Geist mit dir. Ich habe es vorhin schon zum Start gesagt. Jesus sagt vor seinem Abschied, ich gehe jetzt weg, aber es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und das müssen wir immer wieder nochmal sacken lassen. Wir sagen, Jesus ist unser König, Jesus ist unser Herr, Jesus ist unser Alles. Und Jesus sagt, ey, wenn ich nicht mehr da bin, ist viel besser für euch. Dann muss das ziemlich sensationell geben, was er dann stattdessen hat, oder? Er sagt, ja, ich habe ein paar von meinen Sätzen aufgeschrieben, hier ist auch schön. Nee, da ist mehr. Er ist selber da. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er direkt vor der Himmelfahrt. Klingt paradox, aber ebnet sozusagen den Weg für das, was da kommt. Ich bin bei euch alle Tage. Und er sendet seinen Geist und im Heiligen Geist ist Christus selbst da. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Und zwar nicht nur alle Tage, sondern auch an allen Orten. Das ist was der Jesus, der körperlich auf der Erde war, so nicht leben konnte. Er war immer nur an einem, also konnte, er hat gewählt, so eben körperlich beschränkt zu sein, nur an einem Ort, so wie wir auch. Manche versuchen das, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, aber das scheitert irgendwann. Und das ist das Erste, wenn wir über Pfingsten, wenn wir über den Heiligen Geist reden, dass wir nochmal uns klar machen, und übrigens, manches machen, ist immer im Christsein, im Bibellesen ist immer gut, wenn wir uns Dinge klar machen, die wir irgendwie eigentlich schon ein Stück weit wissen. Das macht nichts. Ja, weil so lernen wir, so funktionieren wir. Ne, wenn du zu deiner Frau sagst, ich liebe dich, wird die nicht sagen, ja, weiß ich, erzähl mir mal was Neues. Es tut gut, es nochmal zu hören. Und es ersetzt sich tiefer ins Herz. Also, an Pfingsten kommt nicht etwas. Eine Kraft, ein Erlebnis, irgendeine Welle. Sondern es kommt jemand. Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, kommt selbst. Ich habe das ein bisschen betont gelesen. Vielleicht ist dir das aufgefallen in Vers 3. Ich habe hier die Luther 84. Das ist leider die einzige Bibelübersetzung, die das so hat. Da muss man eigentlich ein bisschen misstrauisch sein. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Das ist irgendwie komisch. Ich habe nochmal reingeschaut. Also es steht da so. Da sind die Zungen, die erscheinen, im Plural, und setzt sich, also Singular, Einzahl, ja, setzt sich, da ist kein, im Griechischen steht da nicht er oder sie, sondern einfach setzt sich auf einen jeden von ihnen. Komisch, also wechselt sozusagen die von Plural auf Singular. Ja, jetzt, ich höre gleich wieder auf mit dem Nerdkram, aber es gibt da, ich habe dann gelesen irgendwo, ja, vielleicht muss man hier das Feuer oder die meisten Übersetzungen haben dann, und je eine Zunge setzt sich auf jeden von ihnen oder so, also man muss da irgendwas einfügen. Luther sagt einfach hier in der älteren Übersetzung, er setzte sich, und ich finde das sehr sachgemäß. Er kommt in Person, er kommt uns zu begegnen. Und übrigens, ein Vers weiter wird es dann klar, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das ist das Mysteriöse beim Heiligen Geist, er erfüllt sie. Das machen Personen ja normalerweise so in der Weise nicht, wie wir sie sonst kennen. Und dann gibt er aber, und das ist natürlich typisch Personen. Ja, also der Wind gab mir irgendwas, nee, der ist vielleicht ungepustet oder so, ne? Oder ist mir durchs Haar gefahren, aber da ist jemand, der austeilt. Und das Lesen, wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, kommt das dauernd. Und so hat jeder verschiedene Gaben empfangen, wie es ihm gefällt. Der Geist teilt zu, wie er will. Oder Petrus fragt Ananias, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Betrübt nicht den Heiligen Geist oder so. Also da wird immer wieder der Geist als Person angesprochen. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott selbst, Gott mit uns, der hier kommt. Und was verteilt er jetzt? Was gibt er? Ja, der Heilige Geist kommt mit Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, hatte Jesus am Anfang Apostelgeschichte 1,8 gesagt. Also, Er ist nicht eine unpersönliche Kraft, irgendein Mana oder The Force oder irgendwie sowas, aber er bringt Kraft mit. Gott will nicht, dass dein Glaube kraftlos ist. Da wird er bloß zu einer Ideologie oder zu einer Tradition oder einer Gewohnheit. Er will, dass dein Glaube kraftvoll ist. Es reicht nicht, wenn wir aus eigener Substanz, aus eigener Energie leben. Wolfram Kopfermann hat es mal so in einem etwas technischen Bild formuliert. Das ist vielleicht für manche ein bisschen befremdlich, aber es macht was deutlich. Wenn Gott uns den Glauben schenkt, vertraut er uns so etwas wie ein schönes, fahrtüchtiges Auto an. Das hat er in den 70ern geschrieben, aber ein Auto ist noch unproblematisch. Ne? Also der Motor ist natürlich Jesus Christus. Den Treibstoff aber stellt der Heilige Geist dar. Das beste Auto ist ohne Treibstoff unbrauchbar. Man muss es voranbewegen, statt dass es einen selber voranbewegt. Also wenn du ein Auto zum Brötchen holen schiebst, so ist irgendwie komisch. Ohne den Heiligen Geist würde der Glaube zu einer Schinderei. wir wären bald müde und ausgepumpt. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Die Kraft äußert sich hier in zwei Phänomenen. Da ist von Wind die Rede und von Feuer. Wind oder Sturm, ein Brausen, wie ein gewaltiger Sturm, Wind. Hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, das sind die Worte für den Geist. Und das sind beides Worte, die eigentlich Wind, Atem in der Grundbedeutung haben. Da ist also dieses Bild drin. Und dann wird es aber deutlich, dass dieser Wind plötzlich eben Personeneigenschaften hat. Und dann merkst du, es ist mehr, als dass es hier zieht. Ja, also es wird auch nicht berichtet, dass die Türen knallen, dass Petrus irgendwie die Mütze vom Kopf fliegt. Aber die Erfahrung ist wie ein gewaltiger Wind, Dynamik, Energie. Da ist es, also denkt an ein Segelschiff oder ja, an einen Orkan, der auf so einer Düne steht und euch so in den Wind reinlegen könnt, ja, wo der Wind dich trägt. Im zweiten Petrusbrief sagt der gleiche Petrus, der hier ist, dann von der Inspiration der Bibel getrieben, wie von einem Wind, getrieben vom Heiligen Geist, das ist das gleiche Bild, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und dann ist da von Feuer die Rede, also es ist ein Bildwort, natürlich, es erschienen Zungen wie von Feuer, also wir lesen nichts von Geruch von verbrannten Haaren oder so, aber Feuer bringt eine Leidenschaft, da ist ein Drängen, da ist eine Unaufhaltsamkeit in Feuer. Jeremia 20 heißt es, da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken, also sagt der Prophet, und nicht mehr in seinem Namen predigen, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, das ich nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Also das muss raus. Gott hat mir sein Wort gegeben und ich muss das weitersagen. Das ist hier die Erfahrung von dem Propheten, da ist Feuer. Und das ist immer wieder, auch im Alten Testament, da ist Gott, der im brennenden Dornbusch erscheint, da ist die Feuersäule, die dem Volk vorhergeht. Da ist immer wieder Gott, der seine Gegenwart zeigt in Feuer oder wie Feuer. Psalm 50. Vers 2, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Da haben wir also Feuer und Sturm in einem Vers sogar, hier im Psalm 50. Oder Jesus, jetzt muss ich mal gucken, Lukas 3. Lukas 3, Vers 16 sagt Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser, aber da kommt einer nach mir, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also immer wieder, das Bild hat manchmal immer ein bisschen unterschiedliche Bedeutung dann in dem jeweiligen Kontext. Bei Johannes ist wahrscheinlich eine Gerichtsdimension noch stärker drin. Bei Jeremia war das dieses innere Drängen. Aber wir merken, da ist eine Power. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Das ist die Grunderfahrung. Der Geist ist mit dir. Und dann geht es weiter. Ich habe das überschrieben, der Geist ist in dir. Er setzte sich auf einen jeden von ihnen, hatte ich eben schon gesagt. Ich hatte letzte Woche darüber gesprochen. Im Alten Bund war der Geist da auf einzelnen Geistträgern. Da war ein Prophet, da war ein König, da war irgendein Anführer des Volkes, auf den der Geist kam, manchmal auch nur für eine Zeit, oder dann hat er Mist gebaut und dann hat Gott seinen Geist wieder zurückgenommen. Das waren aber immer Einzelne nur und auf die waren alle angewiesen. Es gab keine Verheißung für jeden, in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist zu sein. Und dann wird verheißen, Hesekiel 36 zum Beispiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Mal so weit. Also Gott verheißt hier, dass er einen neuen Bund schließt mit seinem Volk. Und das, was anders ist an dem neuen Bund, ist nicht, dass die, nicht so sehr, dass die Bundesbestimmungen ganz anders sind. Gottes Wille hat sich nicht geändert. Er sagt nicht, ein Ehebruch ist jetzt nicht mehr so schlimm oder dies oder das. Sondern was er ändert, ist, er verändert die Leute, mit denen er den Bund schließt. Sagt, also das Problem des Bundes waren nicht die Regeln des Bundes oder die Seite Gottes. Das Problem war, dass ihr halt das dauernd gebrochen habt. Und jetzt verändere ich euer Herz. Und ich gebe meinen Geist in euer Herz. Das Volk des neuen Bundes erfährt dann von Gottes Gebot nicht mehr nur durch eine äußerliche Regel, die dir irgendeiner sagt, dir, das musst du jetzt aber machen. Und ja, dann musst du dich halt anstrengen und dir das fest vornehmen, dass du das jetzt so machst. Sondern, wenn du im neuen Bund bist, bekommst du die, das Gesetz, legt Gott dir seinen Willen in dein Herz, durch seinen Geist. Das heißt nicht, dass du nicht mehr Bibel lesen musst, dass du nicht mehr hören musst, was Gottes Wort sagt, aber er gibt eine Leidenschaft, eine Sehnsucht in dein Herz immer mehr, dass du es erfüllen willst. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Und Joel 3 hatten wir letztes Mal auch schon kurz drüber geredet. Sagt Gott, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also prophetische Gaben sind hier verheißen für alle, nicht nur für Einzelne. Da ist der Prophet. Und da gab es in einer Generation, wenn wir das lesen, so Königebücher, waren vielleicht ein, zwei Propheten in Israel, manchmal ein paar mehr. Aber jetzt ist es ausgegossen aufs ganze Volk. Ein geistbegabtes, geisterfülltes Volk Gottes, seine Gemeinde. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Also in dir, wenn du an Jesus glaubst. Er verändert uns von innen nach außen, er hilft uns im Gebet, er lässt Frucht des Geistes wachsen, das betrifft unseren Charakter. Und das wiederum, nicht Einzelnen ist die Frucht der Geduld gegeben und anderen halt nicht, sondern das ist die Verheißung für jeden. Übrigens, Klammer auf, bei den Gaben funktioniert das System Ergänzung. Ja, du, der eine hat die Gabe der Lehre, der andere die Gabe der Geduld, Lehre, Gebet meinetwegen oder Prophetie. Bei der Frucht des Geistes ist das nicht so gedacht. Sagt, naja, du bist geduldig, das reicht ja, da muss ich es nicht sein. Das, ja, Klammer zu. Machen wir vielleicht nochmal ein extra Thema draus. Also du darfst, wenn du Gottes Kind bist, darfst du ihm danken für das, was er dir gegeben hat. Darfst dich ihm öffnen. Darfst sagen, ja, ich wünsche mir, dass das, was du mir gegeben hast, immer mehr Raum hat in mir, sich immer mehr ausreift, dass diese Frucht immer mehr ausreift. Verändere meinen Charakter, räume aus, was dir nicht gefällt. Und wenn du noch nicht so jetzt sagen kannst für dich, ja, ich bin Gottes Kind, ich gehöre zu ihm, dann kannst du das heute anfangen. Es ist so einfach wie ein Gebet. Du sagst, Jesus, ich will ganz dir gehören. Ich will dich in meinem Leben haben, für immer. Er will dich reich beschenken, mit Gutem aus seiner Hand. Mit sich selbst will er dich beschenken. Komm gerne auch noch auf uns zu nachher. Wir reden gerne mit dir, wir beten gerne mit dir. Der Geist in uns. Und dann geht es weiter, der Geist will durch dich wirken. Es ist nicht nur so ein inneres Werk, wo kein anderer was von mitkriegt. Schönes geistliches Erlebnis, sondern der Geist drängt raus. Ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr eine schöne Zeit haben und werdet euch viel heiliger fühlen. Ist ja auch nett, aber nein, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Da ist eine Bewegung. Das heißt nicht, dass jeder ans Ende der Welt muss, aber es geht in Jerusalem los, also zu Hause oder über die ganze Welt. Und es hat, also Jesus sagt hier sein Zeugnis, der Bericht von ihm, wer er ist, was er getan hat, was er schenkt, soll alle Völker erreichen, eben die Enden der Erde. Und am Pfingsttag beginnt genau das zu passieren. Das ist nicht für irgendwann später, sondern es geht jetzt los. Pfingsten ist Shavuot, eins der drei großen Pilgerfeste in Israel, wo aus ganz Israel Menschen in Jerusalem zusammenkommen, aber darüber hinaus Menschen, Juden, die in anderen Völkern leben, in der Zerstreuung, in der Diaspora, sagen wir, die dann zum Fest nach Jerusalem gekommen sind. Einige wohnten wohl auch da. Das heißt, Juden, die vor Generationen vielleicht in Zypern gelandet waren, wie dann später Barnabas, die Kultur dort ein Stück weit angenommen, die Sprache angenommen haben, aber immer noch Juden sind. Und jetzt zu Shavuot kommen. Deshalb ist hier die Rede von Menschen aus allen Völkern und dem Himmel, unter dem Himmel, also aus der damals bekannten Welt, ist gemeint, die hier in Jerusalem sind. Die sind wohl in der Regel alle oder die allermeisten Juden, aber aus mindestens 15 Ländern, die hier aufgezählt werden, in verschiedenen Landessprachen. Also die Parther, die Elamiter, die kamen aus Persien, aus dem Iran. Und das waren Leute oder Nachkommen von Leuten, die nie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, sondern im Persischen Reich geblieben waren. Und jetzt sind sie hier in Jerusalem und hören die großen Taten Gottes. Durch den Geist Gottes. Jeder hört, sie reden in seiner eigenen Sprache. Das ist jetzt was anderes als das Sprachengebet, was der Geist Gottes auch gibt. Ja, aber sie reden und jeder hört es in seiner Sprache. Also kann man lange diskutieren, ist ein Sprechwunder, ein Hörwunder und so weiter. Also wir hören sie alle in unserer Muttersprache reden. Das ist hier der Schlüssel. Ich will verstehen das, was die sagen. Also, ja, ich verstehe es auch. Die redet doch gerade elamitisch oder so. Die Moni weiß gar nicht, wie ihr geschieht, ja, dass sie plötzlich elamitisch redet. Jeder versteht. Die Jünger hatten eben noch Schwierigkeiten, den Mund aufzukriegen, zumindest so, dass was Sinnvolles rauskam. Für die gibt es jetzt keine Barrieren mehr. Jeder kann von Jesus hören, jeder kann erreicht werden, jeder kann zur Familie Gottes dazukommen. Und das ist eine Bewegung, die hier am Pfingsttag losgeht und die sich abrollt, die sich ausbreitet über die ganze Welt bis heute und wir sind noch nicht am Ende. Inzwischen wird in jedem Land der Erde Jesus angebetet, unter fast jedem Volk dieser Erde, aber man zählt immer noch 1700 Volksgruppen, wo es kein Zeugnis von Jesus gibt. Und dieser Auftrag erfüllt sich weiter und Menschen lassen sich senden. In der Regel müssen auch Missionare Sprachen lernen. Es gibt immer Berichte von Leuten, die dann intensiv gebetet haben, dass Gott ihnen doch jetzt Chinesisch so gibt. Es funktioniert meistens nicht. Punktuell, also es gibt solche Erfahrungen, es gibt solche Berichte. Wir waren mit Freunden auf Mallorca, Spanisch, ist jetzt gar nicht so exotisch, aber waren in einem spanischsprachigen Gottesdienst. Unsere Freunde, die Freundin, mit der wir da waren, sagte, ich brauche jetzt echt, dass Gott zu mir redet. Sie sprach kein Spanisch, es gab keine Übersetzung. Und sagte, Jesus, du musst zu mir reden. Und hinterher war sie sehr ermutigt von der spanischsprachigen Predigt und erzählte, und ihr Mann sprach ein bisschen Spanisch, und sie erzählte dann, was sie gehört hatte und sagt, das ist das, was der gesagt hat. Also es war aber übernatürlich. Das gibt's, aber wie gesagt, das ist meistens kein Ersatz für Vokabeln lernen oder Duolingo oder sowas. Aber die Verheißung ist da, dass da Kraft ist. Und wenn es die Kraft ist zum Vokabeln lernen, Kraft aus der Höhe. Gott gibt nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt die Ausrüstung dazu. Es ist so gut, oder? Er ist so gut. Sagt nicht so, das müsst ihr jetzt machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das irgendwie hinkriegt. Das ist kein Puzzle. Ne? Das ist nicht wie so eine Gameshow, wo du irgendwie was Unmögliches machen musst. Also so Escape, wie heißen die, Escape Room oder so. Sondern er sagt, nein, und hier ist die Kraftausrüstung. Und dann geht's los. Und das heißt dann auch, also eine Seite, okay, du hast einen Auftrag und jetzt erfährst du, hey, ich muss das nicht in meiner eigenen Kraft machen. Die Kehrseite ist, du hast da Kraft bekommen, was machst du jetzt damit? Ne, also, ich habe schon gesagt, das ist jetzt nicht nur für dein privates Glück, dass du was Schönes hast. Das heißt, wenn du so ein F-16-Kampfjet vor der Haustür hast und dann fährst du mit dem über die Landstraße zum Brötchen holen im Nachbarort, bei der nächsten Brücke kriegst du wahrscheinlich ein Problem, aber so, dafür ist das Ding nicht gebaut. Ja, und stört euch jetzt nicht an dem etwas destruktiven Bild, aber du bleibst da unter deinen Möglichkeiten, will ich sagen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Der Heilige Geist ist in dir. Und da ist, er will dich neu erfüllen und er will dich zurüsten, er will dich befähigen, er will dich mutig machen, dass du Zeuge für Jesus bist. Jesus sagt, in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Das heißt, es geht los, da wo du jetzt bist, in deiner WG, in deiner Nachbarschaft, in deiner, bei der Arbeit, in der Klasse, dass du da Zeuge bist. Ein Zeuge muss nicht Vorträge halten, sondern ein Zeuge sagt, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Und darin bist du kompetent, übrigens. Also sag, das eine ist die Kraft, die Jesus gibt durch den Heiligen Geist. Das andere ist, dass du weißt, was du da sagen sollst. Wenn es jetzt darum geht, wie diskutiere ich mit Zeugen Jehovas oder so, da muss man sich vielleicht Informationen drauf schaffen. Aber was habe ich mit Jesus erlebt? Wie hat sich mein Herz verändert, seit ich Jesus kenne? Da musst du keine Bücher für lesen. Musst du keine Kurse für besuchen. Gibt Gott dir seine Kraft durch den Geist und dann kannst du das erzählen. Wenn jemand eine Frage stellt, kannst du immer eine Antwort geben. Ich verrate dir jetzt auch die Antwort. Ganz oft wird diese Antwort sein, ich weiß es nicht. Aber es macht nichts. Ja, also manche haben Angst, ja, wenn ich dann mir irgendjemand irgendwelche komplizierten Fragen stellt und dann sehe ich ja doof aus und so weiter. Ja, okay, das mit dem doof aussehen, da kann ich nichts dran ändern. Aber du bist nicht unterwegs, wer war das? Ich glaube, Matthias Claudius, der Dichter, hat gesagt, ich bin Gottes Kind und nicht Gottes Geheimrat. Ja, ich muss nicht alles erklären können. Das ist nicht der Auftrag. Aber ich kann bezeugen, was ich erlebt habe. Und mancher hat den Auftrag, dann auch noch im Zusammenhang systematisch ein bisschen mehr zu erklären. Und auch das kann man dann lernen. Und auch da braucht es aber vor allem die Kraftausrüstung von oben. Und die gibt's. Amen. Also, der Heilige Geist ist da und er will dich immer neu erfüllen. Und wenn du zu Jesus gehörst, ist die entscheidende Frage dann nicht mehr, hast du den Heiligen Geist? Da haben sich manchmal Christen gegenseitig irgendwie das Leben schwer gemacht, ja, weil man sagt, okay, das und das Erlebnis musst du haben, damit du dann vollgültig den Heiligen Geist hast oder so. Das ist gar nicht die Fragestellung. Ohne Heiligen Geist würdest du Jesus nicht deinen Herrn nennen. Die spannende Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Bist du verfügbar? Denn er überwältigt dich nicht. Er überrumpelt dich nicht. Wir haben immer wieder gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der fragt dich, gibst du mir Raum? Darf ich dich gebrauchen? Wollen wir das jetzt mal zusammen machen hier? Erlaubst du mir, dich zu führen, wohin es auch geht? Und er wünscht sich, dass du ihm dein Ja gibst. Ja, packst du deine eigenen Paddel ein und setzt die Segel für meinen Wind. Und ich glaube, wenn wir Jesus kennen, dann ahnen wir, welche Antwort er sich wünscht. Wenn du noch bei einem Nein bist oder ich weiß nicht genau, dann red auch mit ihm darüber. Aber er will dich zu einem Ja führen und er will dich gebrauchen. Okay, wir sind bevollmächtigt, aber wir sind auch verbunden. Das ist hier das Vierte. Hier sind also Festpilger, die sind zwar alle Juden, aber die kommen, wie gesagt, aus allen möglichen Ländern. Einige haben keine jüdische Abstammung, sondern sind sogenannte Proselyten. Hier ist von Juden und Judengenossen die Rede, das sind also die, die übergetreten sind. Und die haben nicht viel miteinander gemeinsam von ihrer Prägung. Also, ich war noch nie in Jerusalem, darf man das sagen als Pastor, aber da sind auch die unterschiedlichsten Pilger. Da hast du irgendwelche brasilianischen Pfingstler und philippinische Katholiken und georgische Orthodoxe, die haben auch nicht viel miteinander gemeinsam, die streiten sich da auch manchmal. So wie ja, wir hier nie, ne? Da sind die Apostel mit ihrem breitischen Provinzdialekt. kommt also einer von der tiefsten Schwäbischen Alb und steht in Berlin irgendwo vorm Reichstag und predigt, ja? Da sind viele Grenzen, da sind viele Mauern, da ist wenig Verbindendes. Und dann kommt der Geist Gottes. Und der gleiche Gott, der in Babylon die Sprachen verwirrt hat, dreht das Ding jetzt um. Und plötzlich verstehen die unterschiedlichsten Menschen einander. Plötzlich ist da eine Verbindung. Und plötzlich wird aus diesen unterschiedlichsten Menschen, 3000 am ersten Tag, ein Volk, eine Gemeinde. Die machen nicht ganz viele, eine Elamitergemeinde und eine Partergemeinde, sondern sie sind das neue Volk Gottes. Aus allen Völkern. Was sich über alle Grenzen von Klasse und Herkunft und Geschlecht und Bildung und so weiter hinwegsetzt. Der Geist Gottes führt uns zusammen. Und wenn wir über Einheit reden, dann geht es nicht um Organisationen oder irgendwas, sondern Kontrolle oder so, sondern dass der Geist Gottes Mauern überwindet. Und vielleicht merkst du, dass du noch an Mauern festhältst gegenüber bestimmten Menschen, dann glaube ich, der Heilige Geist klopft an dieser Mauer gerade an und sagt, lässt du mich hier durch? Darf ich diese Mauer durchlässig machen? Okay, noch ein letztes, ich habe es vorhin schon angerissen. Falsches Kapitel. Sie entsetzten sich aber alle, Vers 12, und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Ich kann nicht drüber spekulieren, was für, ja, wie die Apostel da sich aufgeführt haben, was es für Manifestationen gab oder so, die zu diesem Schluss führen. Aber der Punkt ist hier, ja, der Geist baut Barrieren ab, er gibt den Boten Worte, er gibt den Hörern offene Ohren und dann gibt es trotzdem nicht sofort ein Happy End für alle. Das gehört auch zu der Geschichte dazu. Hier gibt es Widerstand. Manchmal lehnen Menschen die Botschaft von Jesus an, weil sie noch nicht verstanden haben. Oder weil wir uns vielleicht auf eine Weise aufgeführt haben, die eher nicht einladend ist. Das soll es geben unter Christen. Aber manchmal lehnen Menschen auch die Botschaft von Jesus ab, weil sie sie ganz genau verstanden haben. Weil sie genau wissen, was jetzt da gefordert ist und sagen, nein, dazu bin ich nicht bereit. Du hast es mir sehr gut erklärt, aber das will ich nicht. Und das ist schon Jesaja und Jeremia so gegangen. Das hat Jesus erlebt. Bei den Aposteln finden wir das immer wieder. Einige lassen sich finden von Jesus, andere machen dicht. Manchmal kriegt Jesus sie in der zweiten Runde, siehe Paulus. Aber lass dich da nicht entmutigen. Ja? Gib weiter dein Bestes in der Kraft des Heiligen Geistes, aber lass dich auch nicht entmutigen. Jesus sagt, der Knecht steht nicht über dem Meister. Ja, sie haben mich abgelehnt, dann werdet ihr das auch erleben. Aber sein Geist lebt in dir. Er macht dich fähig, die Botschaft auch rauszugeben, aber er macht dich auch fähig, auch die noch zu segnen, die sich dann über dich lustig machen und es nicht hören wollen. Ihr Lieben, wir gehen jetzt in die Anbetung. Wir wollen Gottes Gegenwart treten. Wir sind schon die ganze Zeit in Gottes Gegenwart. Sein Wort ist da. Nutzt diese Zeit, auf Jesus zu schauen, ihn zu ehren. Und vielleicht möchtest du auch einen konkreten Schritt im Gebet gehen. Einfach für dich mit Jesus neu oder zum ersten Mal sagen, ja, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Und sagen, ja, ich gebe dir Raum. Und wenn da was ist, was dir im Weg steht, räum es doch weg. Und du willst sagen, ja, ich nehme diesen Auftrag an, den du mir gibst. Ich nehme meine Brüder und Schwestern an, auch die, die ich ein bisschen komisch finde. Ja, ich sage sogar ja zu denen, die mich ablehnen und segne sie. Aber vor allem, lass uns Jesus anbeten, die großen Taten Gottes loben. Das ist das, wozu uns der Heilige Geist leitet. Lad euch ein, aufzustehen. Und wenn du sagst, ich will das nicht nur alleine beten, sondern möchte, dass da jemand mich segnet. Hier vorne ist die Moni vom Gebetsteam, ich bin auch hier vorne. Du kannst gerne zu uns kommen und wir segnen dich auch gerne. Wenn du einen prophetischen Eindruck hast in der Zeit, dann kannst du auch zu mir kommen. Dann hat er auch Raum, das weiterzugeben.